NDR Info. Themen des Tages.
Die Grüne Woche ist weltweit eine der größten Landwirtschaftsmessen. Heute wurde sie in Berlin eröffnet, überschattet allerdings von der Maul- und Klauenseuche.
Die Grüne Woche ist immer das Highlight für jeden Landwirtschaftsminister. Natürlich ist in diesem Jahr etwas eingetrübt durch die Maul- und Klauenseuche. Ich bin froh, dass der zweite Verdachtsfall, von dem wir in der Nacht gehört haben, dank der Informationen unserer Wissenschaftler jetzt hieb- und stichfest belegt, sich herausgestellt hat als negativer Fall. Es bleibt bei dem einen Fall schlimm genug. Ich hoffe, dass wir bald vermelden können, dass Deutschland wieder Maul- und Klauenseuche frei ist.
Hofft der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die Maul- und Klauenseuche, ein Thema, auf das viele Landwirte gerade mit großer Sorge blicken. Die Grüne Woche, dieses große Event rund um die Landwirtschaft und Ernährung, nehmen wir heute Abend zum Anlass, um auf das Engagement der Bundesregierung in afrikanischen Staaten zu schauen. Allen voran das Landwirtschaftsministerium von Cem Özdemir. Wie weit geht dieses Engagement und was bringt es auch mit dem Blick auf Frieden und Migration? Unser Schwerpunkt heute Abend. Natürlich haben wir auch den Blick auf das Abkommen zwischen Israel und der Hamas, das die vergangenen Stunden in der Schwebe war. Kommen Waffenruhe und ein erster Geiselaustausch jetzt am Wochenende? Heute ist Freitag, der 17. Januar. Ich bin Nina Zimmermann. Hier kommen die Themen des Tages. Einen schönen guten Abend. Sonntag, 12.15 Uhr. So genau hatten es die Verhandler in Katar festgehalten. Sonntag, 12.15 Uhr sollen die Waffen im Gazastreifen ruhen. Dann könnten auch die ersten Geiseln der Hamas freikommen. Aktuell ist unklar, ob dieser Zeitplan so eingehalten wird. Unklar war es aber auch, ob es wirklich zu diesem Abkommen zwischen Israel und der Hamas kommt. Nach 15 Monaten des Krieges. Denn der Widerstand in der israelischen Regierung von rechts außen, der war laut und klar. Dieses Abkommen sei eine Katastrophe für die Sicherheit des Landes, hieß es. Vielleicht war ja die Hoffnung auf Frieden doch zu groß. Aber dann heute Israels Sicherheitskabinett hat sich getroffen hat und dieses Abkommen gebilligt hat.
In Israel hat der Schabbat begonnen. Normalerweise kehrt im Land Ruhe ein. Doch diesmal beschäftigt eine Frage die Nation. Wird es noch am Wochenende eine Waffenruhe in Gaza geben? Am Nachmittag kam das israelische Regierungskabinett zusammen. Vor allem einer, der hier mit abstimmt, will sie verhindern. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Gestern habe ich mich gegruselt über diesen Deal. Desto mehr Details ich erfahre, die zeigen, dass Terroristen mit lebenslangen Haftstrafen auch nach Jerusalem freigelassen werden sollen und ins Westjordanland, wo jeder weiß, dass die wieder töten werden, bin ich angewidert. Ich rufe meine Kollegen der Likud-Partei und des religiösen Zionismus auf. Es ist nicht zu spät. Schließen Sie sich mir an. Wir können den Deal stoppen. Ben-Gvir droht damit, notfalls mit seiner Partei aus der Regierung auszusteigen, sollte die Waffenruhe umgesetzt werden. Schafft er es, Mitstreiter zu finden, könnte die Regierungskoalition wanken. Für diesen Fall hat Oppositionsführer Yair Lapid Hilfe angeboten. Seine Partei würde sich notfalls mit Netanyahu verbünden. Klar ist, diese letzten Stunden bis zur Waffenruhe sind für die Angehörigen der Geiseln in Israel nervenzerreißend. Dani Lifschitz ist der Enkel von Oded Lifschitz. Der 83-jährige Friedensaktivist wurde am 7. Oktober aus dem Kibbutz Nir Oz entführt. Sein Name steht auf der Liste der 33 Geiseln, die zuerst freikommen sollen. In diesem Moment sind alle Familien vereint. Wir fiebern der Rückkehr der 33 entgegen und dann der Rückkehr aller anderen Geiseln. Wir werden nicht zulassen, dass dieser Krieg weitergeht. Wir hören nicht auf, bis die letzte Geisel zurück ist. Am Sonntag beginnt ein neues Kapitel. Eine neue Geschichte wird geschrieben. Wir werden durchhalten. Es wird sehr hart werden. Denn bereits jetzt ist klar, nicht alle der 33 Geiseln werden lebend zurückkommen. Auch kann die Waffenruhe in der ersten 42 Tage langen Phase jederzeit zerbrechen. Währenddessen hoffen auch die Menschen in Gaza, dass am Sonntag die Waffen wirklich schweigen. Denn gerade jetzt, kurz vorher, wird noch einmal heftig gekämpft. Dabei sterben wieder Menschen. Die israelische Armee hat ihre Angriffe im Gazastreifen verstärkt. Auch in Israel gab es wieder Raketenalarm. Der ARD sagte Kriegsflüchtling Mohammed Radi in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Ich denke, der Krieg hat ein Ende erreicht. Es gibt nichts mehr für die Besatzer, als was sie schon getan haben. Es gibt keine Rechtfertigung mehr für diesen Krieg. Sie werden ihre Geiseln mit diesem Abkommen erhalten. Ich denke, es wird einen Deal geben. Für die Menschen in Gaza bedeutet eine Waffenruhe auch wieder mehr Hilfslieferungen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sollen in den kommenden Wochen 500 bis 600 Lkw am Tag in den Gazastreifen gelangen.
Die Hoffnung auf eine Waffenruhe und die Freilassung weiterer Hamas-Geiseln. Soweit der aktuelle Stand von Bettina Meyer aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Es ist ja auch überhaupt nicht klar, ob sich beide Seiten in den kommenden Wochen an das Abkommen dann auch halten oder nach den ersten Tagen die Waffenruhe doch wieder gebrochen wird. Die Ereignisse im Nahen Osten sind heute auch ein Thema in der neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, unserem NDR-Info-Podcast. Und da geht es auch um die Rolle der USA bei diesem Gaza-Abkommen. Der Historiker Michael Kimmich, der schätzt es so ein. Diese Verständigung ist auch gelungen, weil die Teams von US-Präsident Biden und seinem Nachfolger Trump zusammengearbeitet haben. Und weil es eine enge Beziehung zwischen Trump und Israels Regierungschef Netanyahu gibt.
Aber es ist auch so, vielleicht gerade weil es diese enge Beziehung gibt, dass für Trump es ist unkompliziert, sehr, sehr viel Druck auf Netanyahu zu stellen. Und die Bedrohung davon hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt in dieser letzten Phase der Diplomatie.
Der US-amerikanische Historiker, der Professor Michael Kimmich. Kann so ein Vorgehen auch eine Blaupause für die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sein? Das Interview mit Michael Kimmich ist jetzt schon online in der neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und zu hören im Radio, wie gewohnt freitags um kurz nach 6, hier bei uns bei NDR Info. Die Grüne Woche in Berlin, die lockt immer tausende Besucherinnen und Besucher an, die sich dann gerne von Stand zu Stand naschen oder, das geht auch, in einer kleinen Ponykutsche einmal durch die Messehallen fahren lassen. 10 Tage lang präsentieren rund 1400 Aussteller aus fast 60 Ländern internationale und regionale Spezialitäten. Und die Branche romantisiert sich dort mitunter auch gerne. Man stellt niedliche Kühe und Schafe auf frischem Heu aus. Das muss dieses Jahr allerdings ausfallen, denn der Ausbruch einer hochansteckenden Viruserkrankung bei Rindern und Schweinen überschattet den Start der Messe, wie Johannes Frevel berichtet.
Die Maul- und Klauenseuche, sie ist das bestimmende Thema zum Start der Grünen Woche in Berlin. Ein Seuchenfall in Brandenburg ist nachgewiesen, ein zweiter Verdachtsfall konnte im Labor jedoch nicht bestätigt werden. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied zeigte sich beim Messestart wieder etwas optimistischer, da sich der zweite Verdachtsfall als harmlos erwies.
Wir sind darüber sehr erleichtert. Entscheidend ist jetzt, dass die Seuche ausgemerzt wird, dass wir bald wieder seuchenfrei sind, um unsere Exportmärkte eben entsprechend bedienen zu können.
Ausgestanden ist die Krise damit aber keineswegs. Wegen des nachgewiesenen ersten Falls ist die Angst vor einer möglichen Ausweitung der Seuche weiterhin groß. Großbritannien hat die Grenze für bestimmte Produkte aus Deutschland wegen der Seuche geschlossen. Aus dem gleichen Grund gibt es in der Tierhalle der Grünen Woche in diesem Jahr keine Schweine, Schafe und Ziegen zu sehen. Und statt echten nur nachgebildete Kühe aus Kunststoff. Agrarwissenschaftler Peter Röhrig leitet den Bundesverband Ökologische Lebensmittelwirtschaft und warnt vor weiter bestehenden Risiken auch für kleine und mittelständische Biobetriebe.
Erstmal ist es eine gute Nachricht. Es ist erstmal ein gutes Signal. Die Bäuerinnen und Bauern gerade in der Region sind sehr, sehr angespannt und haben sicherlich auch eine schlaflose Nacht hinter sich. Aufgrund des Verdachtes, der ja gestern noch mal geäußert wurde, dass das jetzt nicht der Fall ist, das ist gut. Dennoch müssen wir alle sehr, sehr aufmerksam bleiben. Es ist gut und richtig, dass dort weiter mit sehr viel Engagement gesucht wird, ob nicht woanders noch etwas auftaucht. Von daher ist es noch keine Entwarnung am Ende, aber es ist erstmal eine gute Nachricht, dass es keinen zweiten Verdachtsfall in Brandenburg gibt.
Bioprodukte sind ein wichtiger Ernährungstrend auf der Grünen Woche. Insgesamt befindet sich die Lebensmittelindustrie nach eigenen Angaben in der Rezession und versucht, sich neue Märkte zu erschließen. Etwa mit alternativen Proteinquellen aus gegrillten Insekten oder Tofu aus Kichererbsen.
Aber Johannes Frevel hat es ja gerade nachgezeichnet. In den ersten Stunden bei der Eröffnung heute war der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche das beherrschende Thema. Unsere landespolitische Korrespondentin Katharina Seiler, die hat sich unter niedersächsischen Ausstellern, unter anderem in der großen Tierhalle, bei der Grünen Woche umgehört. Dort ist es in diesem Jahr deutlich ruhiger, weil eben ja Rinder, Schafe, Ziegen nicht mitgebracht werden durften, zum Schutz gegen eine mögliche Einschleppung der Maul- und Klauenseuche.
Völlig gebannt ist die Gefahr einer weiteren Ausbreitung der Seuche durch die Messe nicht. Das weiß auch Landwirt Henner Drögemüller, der von einem Milchviehbetrieb aus der Nähe von Celle kommt und für die Landesvereinigung der niedersächsischen Milchwirtschaft auf der Grünen Woche ist.
Man fährt so gemischten Gefühlen hier. Einerseits freut man sich, viele Kolleginnen und Kollegen zu treffen und auch das Gespräch mit den Verbrauchern zu finden. Andererseits ist natürlich auch so ein bisschen Risiko, ob man wirklich Sicherheitsrisiko hat und irgendwelche Viren eintragen kann. Aber man ergreift alles Mögliche, um das nicht zu tun. Und ja, ich denke, deswegen hoffe ich, dass es nicht so sein wird.
Das hofft auch die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte, die die Niedersachsenhalle am Vormittag auf der Grünen Woche eröffnet hat. Sie hat sicherheitshalber deshalb auch gerade heute nochmal die MKS-Schutzmaßnahmen in Niedersachsen verlängert.
Auch wenn sich jetzt der zweite Verdachtsfall MKS nicht bestätigt hat, wollen wir auf Nummer sicher gehen als Land mit sehr viel Tierhaltung. Und deswegen werden bis zum 26. überregionale Veranstaltungen mit Clowntieren weiter untersagt und auch Veranstaltungen zum Beispiel mit Geflügel oder Pferden, die ja selber nicht infiziert werden können, beschränkt, wenn diese Tiere eben von Betrieben mit Clowntieren kommen. Da muss man einfach angesichts des immensen Schadens, Milliardenschadens, der droht, den wir ja bei den Fleischpreisen auch schon zu spüren kriegen, jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen.
Das andere große Thema auf der Grünen Woche, die bevorstehende Bundestagswahl. Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Staudte von den Grünen hofft, dass eine neue Bundesregierung weiter den Umbau hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft fördert. Die Landwirte auf der Messe dagegen wünschen sich ganz praktische Verbesserungen.
Dass wir wirklich realistischen Bürokratieabbau haben und dass wir Innovationen in der Landwirtschaft noch viel mehr zulassen, als es bisher der Fall ist.
Einfach mehr Awareness, sage ich mal. Also dafür, das fällt mir jetzt irgendwie gerade nur das englische Wort ein. Aber einfach Wertschätzung vor allen Dingen für die Bauern, für das, was sie leisten. Also dass wir vielleicht auch mit der Tierhaltungskennzeichnung, dass das klarer geregelt wird, sodass wir halt auch nicht nur Niedersachsen, sondern deutschlandweit bessere Chancen haben.
Klar, wir müssen immer nachhaltiger und klimaschonender werden. Aber wir in der Landwirtschaft haben da auch viele positive Wege und auf die könnte man ja als Bundesregierung aufspringen, um dann halt ein gemeinsames Ziel zu finden und nicht jeder macht sein eigenes Ding.
In dieser Hinsicht hat sich aus Ihrer Sicht nämlich trotz der Agrarproteste vor einem Jahr wenig geändert.
Katharina Seiler unterwegs mit niedersächsischen Ausstellern auf der großen Landwirtschaftsmesse. Und auch dazu, was Landwirte sich jetzt von der Wahl und den Parteien wünschen. Wir haben ja vorhin schon den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir gehört bei der Eröffnung der Grünen Woche. Neben der Maul- und Klauenseuche wollte sich der Minister heute eigentlich auf ein anderes Thema dort konzentrieren. Die Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten. Die neuen Leitlinien dazu hat die Bundesregierung erst vor ein paar Tagen beschlossen, wenige Wochen bevor sie aus dem Amt scheidet. In diesen Leitlinien heißt es, Deutschland hat ein starkes politisches und wirtschaftliches Interesse an einem prosperierenden und sicheren afrikanischen Kontinent mit resilienten Volkswirtschaften und gesicherten Lebensgrundlagen. Zitat Ende. Und diese Leitlinien, was sie für Praxis und Politik bedeuten, hat der Landwirtschaftsminister heute konkreter werden lassen. Bei einem Termin bei unserer Korrespondentin Eva Ellermann für uns mit dabei. Wo setzt der Minister denn da konkret an?
Naja, das setzt an bei der Erkenntnis, dass die Herausforderungen wie Hunger in der Welt, wie Klimawandel, Kriege oder auch Fluchtbewegungen, dass das alles zusammenhängt und dass eben die Staaten im globalen Norden nur gemeinsam mit den afrikanischen Ländern da auch an Lösungen arbeiten können. Kurz gesagt, es nutzt eben auch uns, wenn wir helfen, in Afrika langfristige Perspektiven zu schaffen. Und die Landwirtschaft ist da nun mal sowas wie der Boden, also die Basis. Denn auf dieser Basis leben die meisten Menschen in Afrika. Und es ist eben auch die Basis für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz und deswegen auch ein Konzept aus Özdemirs Haus. Das ist sozusagen eine Ergänzung zur Arbeit des Entwicklungsministeriums und ist auch keine Erfindung des grünen Ministers. Vorher gab es im Landwirtschaftsministerium schon diesen Blick auf Afrika.
Und was erhofft sich die Bundesregierung davon?
Cem Özdemir, der spricht von Agrardiplomatie und ich finde, das trifft es eigentlich auch ganz gut. Es geht nämlich darum, auch politisch stabile oder tragfähige Beziehungen zu afrikanischen Ländern und Regionen aufzubauen, eben über die Zusammenarbeit in Sachen Landwirtschaft und Ernährung. Und das eben über echte Partnerschaften, also über den Austausch von Wissen, auch durch Investitionen aus Deutschland, die dann aber auf Wertschöpfung vor Ort bauen sollen und nicht auf Ausbeutung von Menschen dort. Das ist allerdings ein Ansatz, muss man sagen, der ist schon ziemlich langfristig angelegt.
Eben, wenn du von Partnerschaften sprichst, kann man denn aus Deutschland kommen, neben allen anderen, die dort ja auch Interessen haben, Russland oder vor allem auch China? Also man kommt mit den besten Ideen und das greift dann alles, so top-down.
Na genau, eben nicht top-down. Das ist genau nicht die Haltung, wir zeigen euch, wie es besser geht, sondern auf Augenhöhe will der Landwirtschaftsminister mit den afrikanischen Partnern zusammenarbeiten. Und das ist auch schon passiert bei der Erstellung dieses Afrika-Konzepts. Da waren Experten aus der Afrikanischen Union dabei, Vertreter der Zivilgesellschaft von Universitäten vor Ort. Die sind gefragt und eingebunden worden. Heute ist extra die Landwirtschaftskommissarin der Afrikanischen Union nach Berlin angereist, um das Konzept vorzustellen. Bei den Chinesen, bei den Russen oder auch bei den arabischen Staaten ist es so, dass sie zwar sehr präsent sind in Afrika, viel Geld da reinpumpen, aber inzwischen wird auch den Menschen vor Ort klar, welche Abhängigkeit das bedeutet. Also der Minister war im November zum Beispiel in Sambia und dieses Land versucht mühsam, sich aus der Verschuldung von China rauszuarbeiten. Und der Präsident dort, der hatte sehr offene Ohren für die Deutschen. Und man muss sagen, Sambia ist ein Land auch mit wichtigen Rohstoffen, wie Kupfer zum Beispiel, die wiederum Deutschland gebrauchen könnte.
Du konntest den Minister ja in Teilen auch begleiten auf diesen Reisen. Machen wir es mal konkret. Welche Projekte gibt es?
Ja, das war wirklich ganz spannend. In Sambia zum Beispiel sind wir richtig aufs Land rausgefahren, haben da einmal Versuchsfelder von Universitäten von Lusaka, das ist die Hauptstadt von Sambia, und der Uni Stuttgart-Hohenheim besucht. Da geht es darum, Anbaumethoden zu entwickeln, die Dürre vertragen und gleichzeitig aber auch die Ernährung der Menschen vor Ort verbessern. Die Idee ist eigentlich hinter allen Projekten immer die, das Leben der Menschen vor Ort verbessern und gleichzeitig auch was für den Klimaschutz tun. Ich fand auch ganz spannend, als wir in so einem richtigen afrikanischen Bilderbuchdorf waren mit runden Lehmhütten und Strohdächern, rundherum nur rostbrauner, karger Boden. Da gibt's eine Saatgutbank. Das ist die Idee, dass die Bauern sich da vor der Aussaat kostenlos Saatgut ausleihen können und dann eben auch was anbauen können, wenn sie gar kein Geld haben. Und nach der Ernte bringen sie dann ihren Teil, ihren Kredit sozusagen in Form von Saatgut wieder zurück für den nächsten Bauern. Finde ich sehr einfach, aber sehr effektiv.
Soweit Eva Ellermann, unsere Korrespondentin, die bei der Grünen Woche dabei war, als Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vorgestellt hat, wie man in seinem Ministerium die neuen afrikapolitischen Leitlinien mit Leben füllt. Was aus denen werden wird, wenn eine neue Regierung übernimmt? Unklar. Die Grüne Woche in Berlin, die damit verbundene Diskussion, ob eine internationale Unterstützung in der Landwirtschaft, zum Beispiel in Afrika, auch ein Ansatz für nachhaltige Friedenspolitik sein kann, unser Schwerpunkt heute hier in den Themen des Tages. Und damit kommen wir noch zu einer Diskussion, die gerade im politischen Berlin schwelt. CDU und CSU wollen ja, gesetzt den Fall, sie übernehmen die Regierungsgeschäfte in diesem Jahr, die Zahl der Regierungsbeauftragten reduzieren. Davon gibt es nämlich so einige. Ich konnte 45 von ihnen entdecken. Es gibt einen Beauftragten für Datenschutz, eine Beauftragte für Antirassismus, für den Mittelstand, für Informationstechnik, auch für den Berlin-Umzug und den Bonn-Ausgleich. Und natürlich den Ostbeauftragten der Bundesregierung. Und just da setzt die Union an. Auf den Ostbeauftragten wollte man in Zukunft gerne verzichten. Georg Schwarte fasst die Debatte zusammen.
Sepp Müller, Unionsfraktionsvize, ist wenig zimperlich, wenn es um die Beschreibung des Ostbeauftragten der Bundesregierung geht. Braucht kein Mensch, kann weg, sagt er dem ARD-Hauptstadtstudio.
Ja, wir brauchen keinen Reiseonkel, wir brauchen jemanden, der sich für Ostdeutschland einsetzt und wir brauchen keinen Jammer-Ossi, sondern der nach vorne schaut. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir keinen Ostbeauftragten mehr benötigen.
Jammer-Ossi, Reiseonkel. Seit 2021 ist der SPD-Politiker Carsten Schneider der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Angesiedelt übrigens direkt im Bundeskanzleramt, ein Stockwerk unter dem Kanzler, hat Schneider sein Büro und eine Aufgabe, die sich seit dem Ukraine-Krieg mit ganz neuen Herausforderungen, aber auch mit neuen Gräben beschäftigen muss.
Was das nochmal an Aufbrechen zwischen Ost und West bedeutet, unterschiedliche Lebenserfahrungen, Einstellungen auch in der Außenpolitik, ein bisschen Anti-Amerikanismus, ein bisschen Naivität gegenüber Russland. Und das muss jetzt ausgefochten werden, weil es die nächsten Jahrzehnte Deutschland bestimmen wird.
SPD und Grüne jedenfalls halten an dem Amt fest, betonen, es werde weiterhin gebraucht. Die Union kontert, es gebe ohnehin viel zu viel Beauftragte. Der Ostbeauftragte einer der ersten Streichposten, sagt auch der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern.
Diese Bundesregierung, sie hat ohnehin viel zu viele Posten und Pöstchen. Wir müssen die Zahl der Beauftragten drastisch reduzieren in der Bundesregierung. Und das Amt des Ostbeauftragten, das gehört ganz sicher dazu. Zumal der Ostbeauftragte in der aktuellen Regierung ja ohnehin kaum etwas zu entscheiden und zu sagen hat.
Schneider habe allenfalls die Macht der Visitenkarte jetzt am Tor. Die Grüne Paula Pichotta, Sprecherin der Landesgruppe Ost der Grünen Bundestagsfraktion, verweist dagegen auf die weiterhin bestehenden Unterschiede bei Lebenserwartung, bei der Zahl Ostdeutscher in Führungsetagen, aber auch auf Unterschiede beim Vermögen. Lohn und Rente sind mittlerweile angeglichen, die Vermögensverteilung aber, das sagt auch Carsten Schneider, sei weiterhin eine große Sorge.
Ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir eine sehr ungleiche Vermögensverteilung haben. Das ist eine Frage auch von Sicherheit. Wenn Sie ein bisschen mehr Vermögen haben, dann haut sie nicht der erste Wind, also eine Arbeitslosigkeit, hohe Inflation um. Das ist aber bei vielen bei uns so, die wirklich nichts auf dem Konto haben und von jedem Monat gucken müssen, dass sie im Geld hinkommen.
Der Ostbeauftragte jedenfalls habe die Aufgabe, die Einheit zu vollenden, heißt es auf der offiziellen Webseite. Schneider selbst übrigens ist skeptisch, ob das Amt auch in der nächsten Legislatur wirklich noch gebraucht werde. Er hatte sich vorgenommen, die ökonomischen Fragen voranzubringen, Infrastruktur zu stärken, das Lohnniveau zu steigern. Das sei mehr oder weniger geschafft. Jetzt, so Schneider, zuletzt im ZDF, sei es die Frage, ob es für die gesellschaftliche Diskussion die Funktion des Ostbeauftragten weiter brauche.
Ein Jammer-Ossi, ein Reiseonkel, den brauchen wir nicht, so die CSU und möchte auf den Ostbeauftragten in der Bundesregierung künftig verzichten, während die SPD unter anderem daran festhalten möchte. Brauchen wir noch einen Ostbeauftragten, 35 Jahre nach dem Mauerfall? Dazu jetzt zwei Meinungen, dafür, dagegen.
NDR Info. Pro und Contra.
Und die Meinungen kommen von zwei Redakteuren aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Ja, wir brauchen diese Position weiterhin, sagt Ruth Kirchner.
Pro. Der Mauerfall und die Wiedervereinigung haben Deutschland grundlegend verändert. Eine Binsenweisheit. Aber auch 35 Jahre später muss selbst mir, die aus dem Westen kommt, klar sein, dass die Umwälzungen von damals fortwirken, dass es strukturelle Ungleichheiten zwischen Ost und West gibt. Sie sind, zumindest teilweise, auch die Folge von Fehlern, die damals gemacht wurden, etwa bei der Abwicklung und Privatisierung der DDR-Staatsbetriebe. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Menschen im Osten verfügen im Durchschnitt über nicht mal halb so viel Vermögen wie Menschen im Westen. Die Einkommen im Osten sind im Schnitt geringer. Nach wie vor gibt es viel zu wenig Ostdeutsche in Führungspositionen. Viele Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Darauf hinzuweisen, das ist die Aufgabe des Ostbeauftragten, als Anwalt der Ostdeutschen strukturelle Unterschiede sichtbar zu machen und die Politik zu drängen, sich darum zu kümmern. Das ist wichtig für die Menschen im Osten Deutschlands, aber mindestens genauso für all jene Westdeutsche, deren Leben vor 35 Jahren nicht auf den Kopf gestellt wurde und die sich bis heute viel zu wenig mit dem östlichen Teil Deutschlands auseinandersetzen wollen. Daher, das Amt des Ostbeauftragten muss bleiben.
Die Meinung von Ruth Kirchner. Nein, wir brauchen keinen Ostbeauftragten mehr. Auf diesen Posten kann man verzichten, findet Gabor Hallers, auch aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Contra. Schafft den Ostbeauftragten ab, das sage ich als Ostdeutscher. Nach fast 35 Jahren deutscher Einheit ist doch klar, all diese Beauftragten haben nichts gebracht. Sie verstärken die Mauern in den Köpfen und man kann dann so bequem die Verantwortung abschieben, der Beauftragte wird es schon richten. Bitte nicht falsch verstehen, es gibt viel zu tun und klar, die Ungerechtigkeiten zwischen Ost und West sind groß, viel zu groß. Das wissen wir. Führungskräfte, Vermögen, Erbe und noch immer bestimmen vor allem Westdeutsche in unserem Land. Noch immer hören wir uns zu wenig zu. Das muss sich ändern. Aber wenn wir das wollen, dann müssen wir alle Ostbeauftragte sein. Als Ostdeutsche selbstbewusst unsere Perspektive einbringen, nicht die Opferrolle suchen, sondern sagen, was wir denken und einfordern, was uns zusteht. Und als Westdeutsche neugierig sein, erkennen, dass es gut und richtig ist, andere überraschende Stimmen zu hören. Übrigens nicht nur aus Ost und West. Es ist doch ein Vorteil, dass wir unterschiedlich sind. Wenn wir das nutzen, macht es uns stärker. Das müssen wir aber selbst begreifen. Da hilft kein Ostbeauftragter, der Berichte schreibt und Reden hält. Es liegt an uns, wie wir unser Land gemeinsam besser machen.
Sagt Gabor Hallers. Zwei Meinungen, ganz konträr zur Frage, brauchen wir 35 Jahre nach der... nach der Wiedervereinigung noch einen Ostbeauftragten. Diese Debatte hatte die CSU ja gerade angeschoben, dass man auf den gut verzichten könne. Und damit enden unsere Themen des Tages heute an diesem 17. Januar. Unsere Themen des Tages hören Sie immer um 16:45 bei uns im Radio. Und direkt danach packen wir auch alles online, zum Beispiel in die ARD-Audiothek.